Gnade sei mit euch von dem, der da war, von dem, der da ist und von dem, der da kommt. Amen. Der für heute Morgen vorgeschlagene Predigttext ist sehr lang. Hören wir auf ihn darum zunächst mit Hilfe der Lektorin. Jesaja 52, Vers 13 bis Jesaja 53, Vers 12.
Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen, und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dünnem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum war, haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Aber wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Sünden aller auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt unsere Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
Herr, und nun brauchen wir dich und deinen Geist zum rechten Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, auf einem Werbeplakat stand in großen Buchstaben: Dein Weg nach oben, Wissen und Bildung. Raffiniert, diese Werbepsychologen. Verstehen Sie es doch, uns punktgenau auf das hin anzusprechen, worauf wir von Kindesbeinen an geeicht sind. Auf den Weg nach oben nämlich. Aufsteigen und nach oben kommen, etwas gelten und beachtet sein, allemal ein verlockendes Lebensziel. Unser Bibeltext heute stellt uns einen anderen Weg vor Augen, den nach unten. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Drastischer kann man ihn nicht beschreiben, diesen Weg nach unten. Zwei Wege. Der nach oben, der nach unten. Oder anders gesagt, der Menschenweg und Gottes Weg. Diesen Weg Gottes, der ihn ganz nach unten führt, wollen wir heute am Karfreitag mitgehen. Möge es uns geschenkt sein, dass wir nicht als unbeteiligte Zuschauer dabei sind, sondern als solche, denen neu oder wieder neu klar wird, wir alle sind in diesen Weg hinein verflochten, tragen mit Schuld daran, dass Gottes Weg hinein in unsere Welt nach unten führen musste. Niemand vermag sich einfach von diesem Gottesweg zu distanzieren, den Jesus, der Sohn Gottes, gegangen ist, der ihn bis in den Tod führte. Aber wird hier wirklich von dem Weg des Gottessohnes geredet, wo wir es doch mit einem Text aus dem Alten Testament zu tun haben? Sicherlich. Das Jesaja-Buch redet hier und an wenigen anderen Stellen noch nicht vom Sohn Gottes, wohl aber von einem Knecht Gottes, auf den all die Bezeichnungen zielen, die den Weg nach unten kennzeichnen. Häufig hat Jesus auf sie Bezug genommen, mehr noch, er hat sich ausdrücklich mit diesem Gottesknecht identifiziert. War der Auffassung, dass diese Worte, mit denen das Alte Testament weit über sich hinaus in die Zukunft weist, mit seinem Kommen auf diese Welt zur Erfüllung gelangt seien. So hatte es seinen Jüngern bei Caesarea Philippi dargelegt, ganz im Norden Israels. Und so hatte es bei seinem Verhör in Jerusalem vor dem hohen Priester Kaiphas auch öffentlich bekannt. Gott habe ihn dazu berufen, den Weg des Knechtes Gottes, den Weg nach unten zu gehen, mitten hinein in die Tiefe, in die Not und in die Schuld dieser Welt. Und seine Gemeinde hat ihm nach Ostern diesen Anspruch abgenommen. Spätestens seit jenem Tag, als Philippus auf der Landstraße von Jerusalem nach Gaza dem Kämmerer der Kandake zwei Verse aus unserem Predigtext auslegte und sie von Jesu Leiden her deutete. Sie lauten, der Herr ließ ihn all unsere Schuld treffen und als er gepeinigt wurde, duldete er demütig, tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Spätestens von diesem Zeitpunkt an bekennt die Christenheit wahrlich, dieser Gekreuzigte ist der Gottessohn gewesen. So handeln wir ganz in Jesu Sinn und im Sinn der Schrift, wenn wir jetzt die Verse unseres Textes von der Passion Jesu her auslegen. Von dem Gottesknecht wird gesagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat, besser um unserer Abtrünnigkeit willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Sündenstrafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Unsere Krankheit, unsere Schmerzen, unsere Abtrünnigkeit, unsere Sünde, unsere Nöte, unsere Defizite und Fehler, unsere kleinen und großen Verfehlungen, unser Versagen Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber, all das liegt nicht mehr bei uns, heißt das, sondern bei ihm. Er, der Gottesknecht, hat es an unserer Stadt getragen, weggetragen, ist als Person für uns vor Gott eingetreten und hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Auf diesem Hintergrund hat Jesus selbst sein Leiden verstanden, wenn er ursprünglich wohl während des letzten Abendmahles seinen Jüngern sagte, ich bin nicht auf die Welt gekommen, um mir Knechtsdienste leisten zu lassen, sondern um Knechtsdienst zu leisten. Und mein Leben Gott hinzugeben als Lösegeld, wir sagen besser als Ersatzleistung, als Sühngabe, ja als Entschädigung, noch genauer zur Erlösung der unendlich vielen. Und der erste Timotheusbrief übersetzt sachlich völlig richtig, zur Erlösung für alle Welt. Diesen Weg des Gottessohnes nach unten recht würdigen, ihn in seiner ganzen Tiefe verstehen und darüber froh werden, kann wohl nur jemand, dem Gottes Ehre, Gottes Würde und Gottes Heiligkeit nicht einfach egal sind. Der erkennen und erfahren darf, wie sehr Gott, um es mit einem Wort Bonhoeffers zu sagen, den Sünder liebt, aber die Sünde hasst, der er mit ihr nicht koexistieren kann, Und wer wird diesen Weg rechtwürdigen können, der bei dem Wort Sünde nicht nur an Verkehrssünder denkt und das Tätigkeitswort Sündige nicht nur dann gebraucht, wenn gegen die schlanke Linie gesündigt wird. Im Israel der alttestamentlichen Zeit wusste man etwas von dem unheimlichen Gewicht der Schuld, die einen Menschen von Gott trennt und ihn selbst und ein ganzes Volk zu zerstören vermag. Damals kannte man den Sündenbock, ein Tier, auf das der hohe Priester am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, dem höchsten Feiertag Israels, symbolisch alle Schuld des Volkes lud. Und er tat das auf Gottes Geheiß hin, stellvertretend für ganz Israel so, dass er seine Hände ganz fest auf den Bock stemmte, als Zeichen für die Schwere der Schuld. Dann jagte man diesen Bock in die nahe Wüste. Damit gab man ihm dem Tode preis, Zeichen dafür, dass die Sünde Israels nun weggetragen, gestorben, genichtet sei, vor Gott nicht mehr zähle. Sünde, das ist nach dem Zeugnis unserer Bibel etwas anderes als die Unebenheiten oder Ausrutscher im zwischenmenschlichen Verhalten, die uns reichlich und täglich unterlaufen. Es ist vielmehr die tiefe Trennung von Gott, die Zielverfehlung unseres Lebens. Daran sind wir Menschen krank, mehr und tiefer, als wir wissen oder vielleicht ahnen. Manchmal bis ins Psychische und Physische hinein. Diese sündige Art können wir nicht einfach abstreifen, auf die Seite legen, wie man am Sonntag vielleicht seine abgetragene Kleidung ablegt. Sie sitzt so tief in uns, dass sie ein Stück unseres menschlichen Wesens geworden ist. Und diese Sünde des Menschen hat Gott seinem Knecht, seinem Sohn am Kreuz aufgeladen, damit sie von uns weggenommen an ihm erstürbe. Fürwahr, er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Unser aller Sünde warf er auf ihn, lesen wir. Und damit stehen wir vor dem tiefen Geheimnis der göttlichen Stellvertretung. Wie einen Sündenbock hat Gott seinen Sohn mit unserer Schuld beladen. Und das heißt, er hat alles, was es in unserem Leben auch immer an Empörung und Auflehnung gegen Gott, an Unrecht und Schuld, an Missachtung des göttlichen Willens, und an stolzem Davonlaufen, abtrünnig sein und getrennt sein von ihm gab, gibt und geben wird. All das hat er Gott am Kreuz auf seinen Sohn übertragen und ist zu dessen, zu Christi Empörung, zu Christi Auflehnung, zu dessen Schuld und Sünde gemacht und ihn dafür an unserer Statt den Tod schmecken lassen, damit wir in der Freiheit der Kinder Gottes vor ihm leben können als solche, denen vergeben ist, weil dieser eine für uns starb. Oft, wenn ich über die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu für mich ganz persönlich nachdenke, werde ich an Maximilian Kolbe erinnert, einen Märtyrer des letzten Jahrhunderts, dessen größte Tat seines Lebens sein Sterben war. Von ihm wird erzählt. An einem Julitag 1941 sind im Konzentrationslager von Auschwitz 3 Häftlinge entflohen. Nach dem Abendappell schreitet der Lagerführer die Reihe der Gefangenen ab. Willkürlich benennt er 10 Opfer, die dafür den Tod büßen sollen. Seine Wahl fällt auch auf einen Familienvater. Und dieser fängt am ganzen Leibe an zu zittern, denn er hat Frau und Kinder zu Hause. In dem Moment tritt von ganz hinten der katholische Priester Maximilian Kolbe ein Pole vor und bietet für den Verurteilten sein eigenes Leben an. Der Familienvater darf zurücktreten. Kolbe wird mit 9 anderen Häftlingen in den Hungerbunker gebracht. Zwei Wochen später ist er tot, verhungert. Sein Tod schenkte einem anderen das Leben. Natürlich weiß ich, dass bei einem solchen Beispiel Vorsicht geboten ist. Das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu am Kreuz ist mit nichts zu vergleichen und dennoch, mir persönlich ist dieser Bericht von Auschwitz zu einem Gleichnis geworden. Die ganze Menschheit, wir alle sind schuldig vor Gott. Schonungslos wird diese Wahrheit am Kreuz Jesu offenbar. Wir dürfen sie darum um Gottes und um seines Evangeliums und des Wortes vom Kreuz willen nicht verschweigen und kleinreden oder kleinreden lassen und sei es in Morgenandachten des Westdeutschen Rundfunks. Luther konnte hier überdeutlich werden und sagen, wer Gott angesichts des Kreuzes nicht die eigene Sünde und die tiefe Verlorenheit der ganzen Welt zu glauben vermag, der vermag auch nicht wirklich an Christus zu glauben. Wir alle sind schuldig vor Gott, haben ihm die Ehre entzogen und wie Paulus betont, dafür häufig genug andere Mächte, das Geld, den Reichtum, den Wohlstand und Menschen als Höchstwerte verehrt. Anderen Menschen sind wir unzählige Dinge schuldig geblieben. Zuwendung, Liebe, äußere Hilfe, Zeit, Respekt. Und kaum ist es wohl zu zählen, wie oft wir versagt haben, wenn es galt, durch ein klärendes Wort oder eine helfende und barmherzige Tat unseren Mitmenschen beizustehen, den eigenen Angehörigen, den Kollegen, den Nachbarn, auch der Glaubensschwester oder dem Glaubensbruder in der Gemeinde. Vom allgemeinen kirchlichen oder gesellschaftlichen Versagen an dieser Stelle, an den Asylbewerbern etwa und an all den anderen unzählig vielen Übersehenen oder gar von der geschichtlichen Schuld Deutschlands, jetzt gar nicht zu reden. Und wie oft haben wir geschwiegen, wo wir hätten Stellung beziehen müssen und geredet, wo allemal Schweigen besser gewesen wäre. Und wie oft sind wir nicht unserem Gewissen gefolgt, sondern haben durchaus oft auf Kosten anderer, waren wir allein auf unseren Vorteil bedacht oder nur noch an den Weg nach oben, an die Anerkennung durch andere, koste sie, was sie wolle. So aber können wir vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen, haben unser Leben vor ihr und damit vor ihm selbst verwirkt, da vor seinem Angesicht alles, was ihm Gott entgegensteht, alles wie der Göttliche, vergehen, sterben muss. Und kein Mensch in der Lage ist, sich von seiner Schuld und Sünde selbst freizusprechen oder sich vom eigenen gottfernen Wesen und Sein selbst loszusagen, zu distanzieren oder gar zu dispensieren und zu befreien. Aber nun tritt Christus vor und übernimmt an unserer Stelle die Konsequenz, den Tod genauer, den ewigen Tod, das letztgültige Getrenntsein von Gott, das Gericht, das Nein Gottes, das wir verdient hätten. Darum haben wir vorhin die Liedzeilen Jesu meines Lebens Leben, der du dich für mich gegeben in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben, mit Bedacht und vor allem zurechtgesungen. Unser Bibeltext hat dafür die bekannten Worte fürwahr. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt, durch Gott, mit Gott versöhnt, von ihm angenommen und freigesprochen. Wir dürfen leben, weil dieser eine Gottesknecht und Gottessohn für uns starb, bei Gott für uns eintritt und Vergebung erwirkt. Das ist das Evangelium. Allein das. Seit jenem großen Es ist vollbracht, Jesu am Kreuz, gilt es schon, den vielen aller Welt. Darum soll es auch jeder hören, nicht nur am Karfreitag. Gott hat mit uns und seiner Welt Frieden gemacht. Niemand ist davon ausgenommen. Im Umkehrschluss freilich bedeutet das, unsere Erlösung ist von uns nicht zu leisten. Weil sie von uns nicht geleistet werden kann, darum soll sie auch nicht von uns geleistet werden. Darum hat Gott sie in Christus zu seiner Sache gemacht, gleichsam zur Chefsache, und zwar zur alleinigen Chefsache, einmal und zugleich ein für allemal. Wir haben hierzu wirklich nichts beizutragen. Hier, wo es um unser Angenommensein vor Gott geht, gilt nach seinem Willen einzig die bekannte Liedzeile aus dem Gesangbuch: Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Wer dafür dankbar wird und sein Leben darauf stellen darf, der weiß sich von Gott mit dem Glauben beschenkt: Gott verwirft in Christus nicht. Das ist meine Zuversicht. Diesen Glauben, in den hinein uns das Evangelium von Jesus Christus immer wieder ruft. Ich wünsche uns dieses Gottvertrauen. Und dass wir zeitlebens immer neu darüber das Staunen lernen, dass Gott es sich sein Bestes kosten lässt, seinen Sohn nämlich, damit wir leben können. Größer kann keine Liebe sein. Damit ist unser Textabschnitt aber noch nicht zu Ende. Beinahe am Schluss wird gesagt, dieser Gottesknecht wird nicht im Tode bleiben, sondern das Licht schauen. Gemeint ist Gott, Lichtherrlichkeit Gottes. Und so lehrt uns schon das Alte Testament, den Karfreitag nicht ohne Ostern zu sehen. Am Kreuz hat Jesu Weg seinen tiefsten Punkt erreicht. Aber der Sohn Gottes ist nicht im Tod geblieben. Gott hat ihn aus dem Grab erhöht und ihm Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Als er zu Gott erhöhte, hat er nun Macht, Menschen zu rufen und zu retten, sie in seinen Macht- und Kraftbereich zu versetzen und in seinen Dienst zu nehmen. Das tut er bis auf den heutigen Tag. Er will es auch an uns und unter uns tun, jetzt. Wer von ihm Vergebung und Versöhnung empfangen hat, kann nun für andere ein Wegbereiter zur Versöhnung sein. Und was braucht unsere Welt mehr? Im politisch Großen, wie wir es an vielen Brennpunkten der Erde augenblicklich wieder erfahren müssen, aber ebenso auch im persönlich Kleinen und Alltäglichen. Ja, manchmal müssen wir sagen, was braucht unsere Kirche? Was braucht so manche Gemeinde mehr als Leute, die in ihr für Frieden und Versöhnung eintreten und manches Kriegsbeil im Namen Jesu zu begraben lernen? In den letzten Jahren, liebe Gemeinde, besuchte ich des Öfteren die ehrwürdige Stuttgarter Stiftskirche. Betrachtet man sie nicht nur von innen, sondern auch von außen, entdeckt man an einer verdeckten Stelle ihr wohl ältestes Kunstwerk, eine Kreuzigungsgruppe, die schon vor 600 Jahren entstand. Auffallend ist an dieser Darstellung, dass auf der Spitze des Kreuzestammes ein Pelikan nistet, eine Symbolfigur besonderer Art. Die Sage erzählt, in einer großen Dürre konnte ein Pelikan seine Jungen nicht mehr ernähren. In seiner höchsten Not stieß das Tier seinen spitzen Stabel in die eigene Brust und tränkte die Jungen mit dem eigenen Blut. Sie wurden gerettet, er selbst verlor darüber sein Leben. Auch in dieser Szene findet das Kreuzesgeschehen eine tiefe Darstellung. Jesus vergießt für uns sein Blut, stirbt, damit wir leben können. Er trägt unsere Schuld und wir dürfen Vergebung empfangen. Leben, Seligkeit.